Niccolò Paganini, Teufelsgeiger, Magier mit dämonischer Ausstrahlung, umjubelter Stargeiger und geplagt von einem malträtierten Körper. Tuberkulose, Quecksilbervergiftung, Bleivergiftung, hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom, sehr wahrscheinlich Syphilis.
Und das ist noch nicht alles, Michael, da reiht sich noch einiges ein. Schon mit Mitte 40 hat Paganini im Unterkiefer keine Zähne mehr. Er kann die letzten Jahre kaum noch gehen, hat permanent schrecklichen Husten, Schmerzen ohne Ende. Dass er überhaupt so lange spielen und konzertieren konnte, grenzt an ein medizinisches Wunder, oder?
Ja, eigentlich schon. Der ist wirklich multipl von richtig, richtig schwerwiegenden Erkrankungen geplagt gewesen. Und zwar einerseits von der Bindegewebserkrankung schon ein ganzes Leben lang. Aber dann kamen eben zwei wirklich schwerwiegende Infektionskrankheiten dazu, die damals nicht so selten waren, aber die man damals auch nicht mehr los wurde.
Takt und Therapie, Krankheiten der großen Komponisten. Dr. Michael Gelden, Arzt und Musiker und da vor allem Konzertgeiger und ich, Ines Pasch, Autorin und Redakteurin bei SWR Kultur. Wir schauen uns in dieser Podcast-Reihe diese Krankheiten mal genauer an. Beethoven, Mendelssohn, Ravel und in dieser Folge Niccolò Paganini. Was hatten sie alles? Wie wurden sie behandelt? Wie hat sich ihr Leiden auf ihr Leben ausgewirkt? Hat man es der Musik angehört oder eher nicht? Und vor allen Dingen, wie würden unsere vier Komponisten heute medizinisch behandelt? Welche Möglichkeiten hätte man heute? Und Paganini, um es mal deutlich zu sagen, der leidet wohl besonders schlimm, oder Michael?
Ja, man muss schon sagen, Paganini hat es wirklich gesundheitlich wirklich nicht gut erwischt.
Du bist Geiger, hast oft in vielen Konzerten seine Werke gespielt. Mhm. Kommen wir mal zu einer seiner Krankheiten, die ganz konkret zu tun hat mit ihm als Geiger und damit auch als Komponist für die Geige. Das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom. Was ist das und was hat das mit Paganinis Musik zu tun?
Die Ehlers-Danlos-Syndrome, das ist eine Gruppe von Bindegewebserkrankungen. Da gibt es 13 Subtypen. Also sie sind alle genetisch bedingt, aber bei den meisten kennt man auch die zugrunde liegenden Veränderungen beim hypomobilen Ehlers-Danlos-Syndrom nicht. Das ist eigentlich das Häufigste. Es gab bei Paganini lange Zeit noch als Differentialdiagnose, also als mögliche anstelle des hypomobilen Ehlers-Danlos-Syndroms in Frage kommende Erkrankung, das Marfan-Syndrom. Hat man ein bisschen sich dagegen entschieden, weil beim Marfan-Syndrom, die Patienten sehen ähnlich aus und haben ähnliche Bindegewebseigenschaften, die haben aber vaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen der Blutgefäße, insbesondere eine Erweiterung der Hauptschlagader direkt nach Abgang aus dem Herzen und daran sterben die meistens. Außerdem sind die meistens sehr groß und Paganini war jetzt nicht sehr groß. Er war eigentlich normal groß, hat aber sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr dünne Finger gehabt und eine sehr, sehr große Dehnbarkeit aller Gelenke.
Und das ist typisch für dieses Syndrom.
Genau, Marfan, aber auch das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom. Ganz typisch diese Spinnenfingerigkeit, Arachnodaktylie genannt, kann man bei sich selber mal testen. Man nimmt mal den Daumen und den kleinen Finger der einen Hand und versucht mal, das Handgelenk der anderen Hand damit zu umschließen. Das werden die allermeisten nicht schaffen. Und Patienten mit hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndrom oder Marfan, die können das eben. Das ist das sogenannte Gauerszeichen.
Obwohl es auch wahrscheinlich ein bisschen davon abhängt, wie dick das Handgelenk ist, oder?
Sicherlich, ja, genau.
Aber eben halt, Paganini hatte dieses Syndrom. Du sagst, eine Bindegewebserkrankung ist das eigentlich und die hat zur Folge, dass die Gelenke überdehnbar sind.
Genau, nicht nur die Gelenke, also, sondern auch die Haut. Also wenn ich jetzt meine Haut am Hals fasse und mal ziehe, da kann ich dann nicht wahnsinnig viel Haut abheben. Patienten mit einem hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndrom, die können da richtig kräftig zufassen mit der Hand und sich so einen ganzen Lappen da richtig abziehen. Auch am Arm zum Beispiel oder am Bauch. Die haben häufig schon mit 20 oder 18 schon so Schwangerschaftsstreifen, obwohl die nie schwanger waren. Auch Gelenke, die meistens fallen die schon als Kinder auf, das, weil sie alle Arten von Spagat können und Kopf unter das Bein oder Bein über den Kopf, solche Dinge.
Aber schmerzhaft ist da nichts dran?
Das kann man so nicht sagen. Also der Körper wird ja gestützt durch die Muskulatur. Wenn ich stehe oder sitze, dann denke ich eigentlich, ich habe gar nicht viel Muskelaktivität. In der Realität breche ich nur deswegen nicht zusammen, wenn mich meine Stützmuskulatur hält. Und die Muskulatur wird von Faszien umschlossen und das sind Bindegewebshüllen. Und die Faszie im, in Anführungszeichen, kalten Zustand ist relativ kräftig und relativ strack. Also die hält, die ist zäh. Und wenn ich mich jetzt sportlich aufwärme, dann wird die immer dünner und immer elastischer und ich kann mich ganz viel besser bewegen. So, der Sportler kennt das, der Speerwerfer, der kalt den Speer wirft, hat ein hohes Risiko, sich eine Zerrung zuzuziehen. Was wird da gezerrt? Nicht eigentlich der Muskel, sondern eigentlich die Muskelfaszie, weil sie eben noch dick und strack ist. Und wenn er sich eben aufgewärmt hat, kann er werfen, kriegt das nicht. Wenn ich jetzt eine Bindegewebserkrankung habe, dann ist diese Faszie eben nicht so strack. Aber diese Strackheit, die hält und die nimmt dem Muskel Arbeit ab. Und da das nicht funktioniert beim hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndrom, haben die eben eine ganz stark gesteigerte Muskelaktivität. Das führt dann zu einer Überlastung der Muskulatur, zu muskulärer Schwäche und auch zu muskulären Schmerzen.
Woher bekommt man sowas? Ist wahrscheinlich einfach veranlagt.
Das ist eine genetische Erkrankung. Aber wir kennen eben bis heute leider noch nicht die Gene, die das verursachen.
Und dann zu Behandlungsmöglichkeiten. Was kann man heute dagegen tun?
Man kann nicht viel tun. Also es gibt Medikamente, die die Muskelkraft verstärken. Das ist hier ein Off-Label-Gebrauch. Aber das funktioniert ziemlich gut. Und dann steht im Vordergrund eben Physiotherapie bei den richtig schwer betroffenen Patienten. Die haben Orthesen, die die Gelenke stabilisieren. Weil ein häufiges Symptom ist eben auch, dass Gelenke einfach auskugeln. Einfach nichts. Die melden sich in der Klasse und dabei kugeln sie sich den Arm aus. Also Bandagen, die Gelenke stützen, teilweise dann eben auch Rollstühle, wenn sie nicht mehr genug Kraft haben zum Laufen. Physiotherapie, Ergotherapie, solche Maßnahmen stehen hier im Vordergrund.
Und weiß man denn, ob Paganini deswegen Geiger geworden ist, weil er gemerkt hat, ich habe so lange Finger, die sind so wahnsinnig dehnbar? Nee, wie kam er zur Geige?
Geiger geworden ist er, weil sein Vater das wollte. Sein Vater war Hafenarbeiter in Genua, hat Mandoline gespielt und Geige, so als Autodidakt. Und das hat dem kleinen Niccolo gefallen. Und dann hat er ihm die Geige in die Hand gedrückt und gemerkt, er stellt sich gar nicht so doof an. Und hat ihm dann so die Basics beigebracht. Und dann hat er ihn auf dem Dachboden eingesperrt und ist in den Hafen zum Arbeiten gegangen. Und abends, wenn er wiederkam, musste Niccolo zeigen, was er gelernt hat. Und er hatte keinen Lehrer, außer seinem Vater. Da gab es keine Geigenschule, so gedruckt, 180 Seiten in 10 Lektionen zum Star. Das hat er sich größtenteils selber beigebracht. Und deswegen hat er auch so viele Dinge musikalisch geschaffen, die kein anderer gemacht hatte, weil er eben den Mainstream gar nicht so gut kannte. Der Vater hat ihm Noten gegeben von eben Vivaldi, Tartini, Corelli, was man damals so spielte. Aber Paganini hat halt viel Zeit gehabt, viel Kreativität, war alleine auf dem Dachboden und hat sich was ausgedacht. Was könnte ich noch machen? Und dann hat er eben durch diese Erkrankung sehr lange, sehr, 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 sehr elastische Fingergelenke gehabt und konnte sehr, sehr weite Griffe machen. Gleichzeitig mit Pizzicato, also mit Zupfbegleitung auf den anderen Seiten. Ohne diese brachial, man kann es gar nicht Ausbildung nennen, hätte er das nicht geschaffen.
Vielleicht hören wir mal Musik von ihm, die er problemlos spielen konnte mit seinen überdehnten, super elastischen Gelenken. Gespielt von dir, Michael. Fühlt sich das an als Geiger, Michael, sowas zu spielen ohne dieses hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom?
Es ist immer so eine Sache, als Geiger steht man da drauf, weil Paganini ist einfach das Buzzword der Geigerei. Wenn man es aus Publikumsperspektive betrachtet, ist es eigentlich so, wenn es gut läuft, hört sich's normal an. Wenn es nicht so gut läuft, hört sich wie Stacheldrahtmusik an, als ob die Saiten der Geige aus Stacheldraht wären. Und das ist ein bisschen, das ist schwierig zu spielen, das ist körperlich anstrengend. Und man muss eben wissen, im Publikum sitzen ja nicht die Kollegen, die würden eh lästern. Da sitzen normale Menschen mit normalen Ohren, die sich für Musik interessieren, denen es wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt besonders schwierig zu spielen ist oder nicht, was der Künstler da fabriziert. man macht es gerne, wenn man auf diese Art von Tätigkeiten steht. Und ich bin eher so ein sportlicher Geiger gewesen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe auch nicht alles von Paganini gespielt. Ich habe eigentlich immer nur in Konzerten die Sachen gespielt, von denen ich wusste, dass doch musikalisch was richtig mitreißend ist, was fetzig ist oder die langsamen Sachen, die wirklich, wirklich ans Herz gehen.
Wenn ich deine Hände betrachte, die sehen ganz normal aus. Es gibt ja wahrscheinlich an Stellen, die man vielleicht eventuell nur mit diesen spinnenartigen Fingern spielen konnte. Kann man da auch einfach was weglassen, was vereinfachen?
Also man muss schon üben. Und wenn man übt, dann kann man auch diese großen Griffe irgendwann spielen. Limit ist natürlich da, wo der Finger halt aufhört. Und dann muss man halt tricksen. Ich hatte jetzt Glück, dass meine Hände gerade groß genug sind. Gerade in diesem eben gehörten Stück La Campanella kommen am Schluss Doppelgriffpassagen vor. Die sind extrem weit auseinander. Wirklich extrem. Und die habe ich so gerade hingekriegt mit der Hand.
Aber Paganini hatte eben nicht nur dieses hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom, sondern er litt ganz offensichtlich auch unter Tuberkulose. Seit wann hatte er die, Michael? Also ganz früh hat man schon erzählt, dass er unter starkem Husten permanent gelitten hat. Kann man das datieren, wann das losging?
Ja, datieren ist schwierig. Gibt keine medizinischen Akten. Ist auch unklar, wie die Diagnose damals hätte gestellt werden können. Ich habe viele, viele Paganini-Biografien gelesen und ich war immer fasziniert davon, dass es noch eine andere Facette an ihm gab, nämlich eine wohltätige Facette. Der hat teilweise schon als junger Geiger, wo er praktisch schon ein Star war, aber noch sehr jung, ist er in den Orten, an denen er konzertiert hat, in die Krankenhäuser gegangen und hat da für die Kranken gespielt. Und der ist auch in die Tuberkulose-Kliniken gegangen. Also die Schwindsüchtigen wurden damals auch schon isoliert und er hat da vor denen gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich einfach da angesteckt hat. Tuberkulose ist eine ansteckende Erkrankung, die bei ausreichend langer und ausreichend naher Exposition dann eben übertragen wird.
Aber er hat es ganz offensichtlich geheim gehalten, weil das ja für seine Karriere dann doch eher ein Stopper gewesen wäre, ne?
Ja, man hat die Tuberkulosekranken eben gerne isoliert, weit von sich weggehalten, weil man es nicht auch bekommen wollte. Und er hätte sicher nicht so leben können, wie er gelebt hat, mit Einladungen zu den Adeligen, zu den Reichen, mit Konzerten. Das war ja alles viel näher als heute. Heute haben wir Konzertzeit, die Leute sitzen 1 Meter auseinander im Publikum, 12 Meter zum Orchester. Damals war das viel kuscheliger. Man stellt sich mal vor, das Opernhaus in Bayreuth ist ein unglaublich schönes Haus, was noch komplett erhalten ist aus der Zeit ungefähr 18. Jahrhundert. Und das ist wirklich huschelig. Da sitzt die erste Reihe sitzt praktisch auf dem Schoß des Konzertmeisters im Orchester und auf dem Schoß des Nachbarn gleichzeitig. Und so war das damals. Mhm. Und da war auch im Konzert schon eine Ansteckungsgefahr gegeben. Die dauerten ja auch viel länger als heute. So ein Konzert dauerte ja 4 Stunden oder 5 Stunden.
Mhm. War denn Tuberkulose eine Krankheit der Armen?
Nee, Tuberkulose ist eine Krankheit, die auch damals schon jeden ereilt hat. Aber wie immer, bei Infektionskrankheiten ist so, wenn ich arm bin, habe ich ein höheres Risiko, weil ich lebe auf kleinerem Raum, mit weniger guten Umständen, mit weniger guter Nahrung, enger aneinander. Und alle Übertragungen von Erkrankungen haben da natürlich viel leichteres Spiel, als wenn ich ein großes Zimmer habe, mich in Gärten aufhalte, wo mir Bedienstete das Essen servieren.
Heute absolut heilbar, oder, Tuberkulose?
Ja, man darf nicht vergessen, Tuberkulose ist immer noch die häufigste Infektionskrankheit der Welt. 1/3 der Menschheit hat Tuberkulose oder Kontakt damit gehabt. 1/3 der Menschheit, das sind über 2 Milliarden Menschen. Tuberkulose ist eine bakterielle Erkrankung und dieses Bakterium, Mycobacterium tuberculosis, ist sehr ungewöhnlich, weil es eine Zellmembran hat, die Wachs enthält. Und die macht es Antibiotika schwierig, das Innere des Bakteriums zu erreichen, wo es ja wirken soll, indem es eben das Bakterium abtötet oder am sich teilen hindern soll. Deswegen ist eine Antibiotikatherapie sehr langwierig, die dauert 4 bis 6 Monate und findet auch mit 4 Antibiotika gleichzeitig statt, in aller Regel, außer in leichten Fällen. Und man hat immer mehr Fälle von resistenter Tuberkulose. Es ist behandelbar, es ist langwierig, der Patient muss das mitmachen. In Deutschland ist es so, wenn der Patient das nicht glaubhaft mitmacht, dann wird er eben 6 Monate interniert.
Und das wird immer stationär behandelt?
Am Anfang schon, weil man weiß, die Antibiotika werden gut vertragen. Einige dieser Antibiotika haben auch toxisches Potenzial für einige Organe. Wenn man weiß, da passiert nichts, dann kann man den Patienten auch nach Hause lassen. Nicht sofort, aber so nach 6 Wochen, nach 4, 6, 8 Wochen. Und wenn der Patient dann plausibel weitermacht und engmaschig auch überwacht wird, dann kann man die Therapie dann auch ambulant, also zu Hause fortführen.
Also wenn Paganini das schon relativ früh sich geholt hatte, die Tuberkulose, und dann wirklich noch einige Jahrzehnte sogar damit gelebt hat, warum sind manche Menschen so schnell daran gestorben, manche nicht? War das einfach eine Frage der Masse von Bakterien, die den Körper geflutet hat, oder woran lag das?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, insbesondere in diesem konkreten Fall, weil ja keiner jemals eine Untersuchung gemacht hat an ihm, weil man ja nicht wusste, was es ist. Tuberkulose kann verschiedene Organe befallen. Bei Paganini war sehr wahrscheinlich der Kehlkopf befallen. Man weiß eben nicht, wie weit die Lunge oder andere Organe überhaupt befallen waren. Therapeutische Optionen gab es damals eigentlich außer gutes Essen und frische Luft keine. Und gutes Essen konnte er sich halt leisten, andere nicht. Er konnte sich auch gute Ärzte leisten, die eben die Begleiterscheinungen oder andere Erkrankungen vielleicht gut behandeln konnten. Aber warum er es so lange ausgehalten hat, ist sicher eine Mischung aus, welche Form der Tuberkulose hat er gehabt, wie war seine Disposition individuell und wie gut war seine Lebenssituation.
Angeblich waren ja die Ärzte sich auch nicht einig über die Behandlungsmethoden. Also manche haben nur eben halt Bäder und Kuren verordnet, gutes Essen. Einer war sogar der Meinung, er bildet sich alles nur ein, das sei alles nur nervlich bedingt. Es gibt ein Zitat von ihm selbst, da erzählt er, sein Arzt habe ihm bestätigt, er habe keine Tuberkulose. Und man erfährt in diesem Zitat auch etwas über diese merkwürdigen Behandlungsmethoden.
Dr. Benek untersuchte mich gestern Abend und ließ mir sehr wenig Hoffnung auf Heilung. Am folgenden Tag schickte er mir Anweisungen für eine Diät, die ich halten soll und die darin besteht, viel zu essen und 4-mal am Tag mit der Gabel, mit einem Kräutertee als Zwischengang, bei den besagten Mahlzeiten und einem Wasserguss von fast kochendem Wasser mittels eines Schwammes von den Knien die Beine hinab, abends und morgens. Er kam nach 3 Tagen, um mich erneut zu untersuchen, und da er mich um einiges gebessert befand, sagte er mir, nachdem er mir mehrere Male den Puls gefühlt hatte, »Ihr seid gerettet. Ich werde alle eure Übel heilen. Es stimmt nicht, dass eure Lunge befallen ist, noch dass ihr an einer Verengung am Darmrektum leidet. Kurz, ich verspreche, euch gesund wie einen Fisch, dick und stark Europa wiederzugeben.« Genannter Arzt lässt sich nicht seine Visiten, sondern die Heilung bezahlen. Wenn er wahrmachen würde, was er sagt, würde ich ihm sogar meine Violine geben.
Na, das heißt ja schon was.
Interessant. Da 3 Tage lang die Unterschenkel mit einem heißen Schwamm abwischen und den Puls fühlen. Sehr gut. Ich glaube, das werde ich auch anwenden.
Aber ist es nicht erstaunlich, dass die Ärzte, waren sie eigentlich wirklich der Meinung, dass das was hilft?
Tja, man kann sich es eigentlich kaum vorstellen. Die hatten ja schon Ahnung vom Menschen, was da so vor sich geht. Und allein aus Beobachtung, auch anatomische Kenntnisse waren damals vorhanden. Und dass jemand wirklich glaubt, durch heiße Abwaschungen der Unterschenkel einen seit Jahrzehnten bestehenden Husten und Verdacht auf Tuberkulose heilen zu können, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Aber man muss sagen, dass manche dieser Ärzte ein erstaunliches Selbstbewusstsein hatten. Ne? Also zu behaupten, ich mache sie wieder gesund, das ist schon...
Das ist schon stark, ja. Mhm.
Aber Paganinis schlimmste Erkrankung war sicherlich die Syphilis, die Geißel wirklich früherer Jahrhunderte, weil eben die Behandlung so schreckliche Nebenwirkungen hatte. Die Syphilis ist ja bei ihm auch belegt, oder?
Ja, das ist eindeutig belegt. Man hat Proben nehmen können, und das ist belegt. Und die Syphilis, also ist eine Geschlechtskrankheit, die man damals zwar schon kannte, die war eigentlich neu aufgetreten Ende des 15. Jahrhunderts, als Kolumbus zurückkam und sich damals relativ rasant in Europa ausbreitete. Also fairerweise muss man sagen, es gibt mehrere Theorien zur Entstehung von Syphilis, aber das ist eigentlich die plausibelste. Und man wusste damals schon, dass man sich eben durch Geschlechtsverkehr zuzieht. Und therapeutische Optionen gab es erstmal gar keine, bis jemand auf die Idee kam, Quecksilber könnte vielleicht helfen. Die Syphilis, die macht ja eine ganz Vielzahl von Erkrankungen, zum Beispiel Geschwüre oder je nachdem, wo sie auftritt, eben auch Bläschen oder Schmerzen, können auch Halsschmerzen sein. Und da wird zum Beispiel Quecksilbersalbe aufgetragen. Und Quecksilber ist ein Schwermetall, Quecksilber ist hochgiftig und diese Quecksilbertherapie hat Krankheitssymptome verursacht, die viel schlimmer sind als die Syphilis. Syphilis unbehandelt, wenn sie nicht weggeht, eine tödlich verlaufende Erkrankung, muss man auch dazu sagen. Aber eine Quecksilbervergiftung führt möglicherweise sogar noch schneller zum Tod.
Und die Syphilis, wenn sie dann zum Tod führt, also was hat sie eigentlich für Auswirkungen, wenn man sie jetzt nicht behandelt?
Also die Syphilis ist eine Erkrankung, die in Stadien verläuft. Das erste Stadium entsteht an der Eintrittspforte für die Bakterien. Das können eben, ich meine, das ist eine Geschlechtskrankheit, das können verschiedene Stellen sein, an denen es auftritt. Da kommt es zu einem Geschwür, das ist relativ schmerzlos, das ist relativ hart. Lymphknoten können anschwellen. Später kommt es eben zu einer Ausbreitung im Körper, zum Beispiel auch an Handflächen oder den Fußsohlen. Es gibt Warzen, die entstehen können. Und dann macht die Erkrankung erstmal eine Pause. Interessanterweise sind diese beiden ersten Stadien, die ich gerade erwähnt habe, die sind ansteckend und sogar sehr, sehr ansteckend. Und ab jetzt ist es nicht mehr ansteckend. Die Pausenzeit, die kann jetzt lange dauern, das können Monate oder Jahre sein, hat keine Symptome, ist nicht ansteckend. Heute kann man das im Blut natürlich nachweisen, dass es da ist. Das kann hier auch lebenslang stabil bleiben. Oder es geht eben ins Spätstadium über, wo man eben Herz-Kreislauf-Symptome bekommt, weil eben häufig die Wurzel der Hauptschlagader, da wo sie aus dem Herz entsteht, betroffen sein kann und die wird dann eben instabil. Oder es kommt dann eben zu Neurosyphilis, Syphilis-Symptomen im Gehirn, bei denen es zu psychiatrischen Symptomen, Psychosen oder dementiellen Symptomen kommt. Häufig treten dann auch so große Verhärtungen am ganzen Körper auf. Und unbehandelt in diesen Stadien verstirbt man dann.
Ist es eigentlich so, dass Frauen da weniger Symptome entwickelt hatten? Man hört eigentlich fast immer nur von Männern, obwohl die Frauen sie ja meistens übertragen haben.
Nee, das ist bei Frauen und Männern gleich, die Symptomatik.
Ja,
das ist, ich kann mir das höchstens historisch vorstellen. Man liest ja immer von berühmten Männern. Berühmte Frauen sind viel seltener, weil damals einfach die Rolle der Frau anders bewertet wurde. Ich glaube, dass es daran liegt. Und solche Menschen wie Paganini oder auch die Soldaten, wo haben die sich ihre Syphilis geholt? Im Freudenhaus. Und die Soldaten haben dann eben Geschichte geschrieben, weil das Heer von Napoleon war komplett verseucht, aber eben das Freudenhaus in Neapel. Darüber gibt es keine Aufzeichnungen.
Aber Syphilis ist heute komplett heilbar, oder? Mit Antibiotika?
Ja, Syphilis-Bakterien sind so schraubenförmige Bakterien, die heißen Spirochäten. Und die haben eine ganz charmante Eigenschaft, die entwickeln nämlich eigentlich keine Resistenzen. Und die sind penicillinsensibel. Und die kann man mit einer Penicillingabe einfach eliminieren aus dem Körper und dann ist der Patient syphilisfrei. Wenn er natürlich schon Schäden hat, also wenn er eine Neurosyphilis hatte und dadurch Schäden, die bleiben, weil was kaputt ist, ist kaputt im Nervensystem. Aber diese Syphilisbakterien sind dann weg. Das ist heute sehr leicht behandelbar.
Gibt es denn überhaupt noch Syphilisfälle?
Ja, klar. Es gibt jedes Jahr so in Deutschland so 6.000, 7.000 neue Syphilisfälle, ist meldepflichtig. Auch zunehmend so in der Zeit seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs ist es auch wieder mehr geworden.
Aber dann hören wir doch mal Musik aus der Zeit, als Paganini vielleicht seine ersten Symptome wahrgenommen hat. Niccolò Paganini, Musik aus einer Zeit, als er eventuell vielleicht die ersten Symptome seiner Syphilis gespürt hat. Was, Michael, wusste man denn überhaupt damals schon über diese Erkrankung? Warum immer dieses Quecksilber? Hat man denn wirklich geglaubt, damit irgendwas heilen zu können?
Ja, man hat mit Quecksilber schon Therapieerfolge gehabt. Also diese Gummata, diese verhärteten Stellen, die wurden dadurch schon etwas besser. Warum? Quecksilber macht einfach alles kaputt und natürlich dann auch ein bakterielles Geschwür.
Obwohl man ja gar nicht wusste, was Bakterien sind, ne?
Genau, aber man wusste, da geht auch das weg. Sehr charmant finde ich über das Beschreibung oder als Euphemismus über die Syphilis. Eine Nacht mit Venus und ein Leben mit Merkur. Merkur als Merkurium Quecksilber und die Venus ist eben die Holde, in deren Armen man sich in der Nacht begeben hatte.
Hat man denn eigentlich irgendwelche Erfolge da feststellen können? Also ging es den Leuten irgendwann irgendwie besser?
In der Regel nicht. Also Quecksilber ist so giftig, dass die meisten Patienten wohl wenn sie sich das Quecksilber überhaupt leisten konnten, an der Quecksilbervergiftung gestorben sind. Man hat dann später sogar noch Jod dazugefügt als Therapie. Ironischerweise, um das Quecksilber zu entgiften, ein weiteres giftiges Element.
Also man hat schon gewusst, dass das giftig ist.
Ja, natürlich. Wenn ich die Salbe zu weit auftrage, also zu weit über das Geschwür, dann wird ja auch die gesunde Haut, dieses gesunde Gewebe geschädigt.
Diese Heiserkeit, du hast eben schon mal davon gesprochen, die war bei Paganini wohl auch sehr stark ausgeprägt. Er konnte so gut wie gar nicht mehr sprechen zuletzt. Erzählt auch ein Dirigent eines seiner Konzerte. Hören wir das doch mal.
Das Konzert war soeben beendet. Ich war müde, zitterte und schwitzte, als am Orchestereingang Paganini, gefolgt vom Sohn Achill, erschien und näher trat und lebhaft gestikulierte. Durch die Erkrankung des Kehlkopfs hatte er die Stimme völlig verloren. Und wenn er sich nicht an einem ganz stillen Ort befand, konnte nur sein Sohn seine Worte hören oder vielmehr erraten. Er machte dem Kind ein Zeichen, das auf einen Stuhl stieg, das Ohr an den Mund des Vaters brachte und zu mir gewandt sagte: Mein Vater bittet mich, Ihnen zu versichern, dass er in seinem Leben noch nie von einem Konzert so beeindruckt war, dass ihn Ihre Musik erschüttert hat, und dass, wenn er sich nicht zurückhalten würde, er sich hinknien müsste, um Ihnen zu danken. Auf diese seltsamen Worte hin zeigte ich mich ungläubig und verwirrt. Aber Paganini ergriff mich an einem Arm und röchelte mit dem, was ihm an Stimme blieb, einige Ja, Ja, schleifte mich ins Theater, wo sich noch viele meiner Musiker befanden, kniete nieder und küsste meine Hand. Es ist nicht nötig, glaube ich, zu sagen, von welcher Bestürzung ich ergriffen wurde.
Also die ganzen letzten Jahre geht es Paganini dann extrem schlecht. Die Nebenwirkungen der Behandlung seiner Syphilis quälen ihn ohne Ende. Trotzdem konzertiert er, er komponiert, reist ohne Unterlass. Hatte er eine extrem gute Grundkonstitution oder war er doch auf eine spezielle Art besessen, Michael? Also nicht vom Teufel, sondern von sich, von der Musik oder vom
Ruhm. Ja, vom Teufel, das dachte die katholische Kirche damals. Aber ich denke, dass er einfach unglaublich viel Energie hatte. Getragen natürlich auch auf dieser Welle des sagenhaften Erfolgs, der erste echte Superstar der Musik. Die Geschichte mit seinem Sohn, die ist ja ganz, ganz faszinierend eigentlich. Es hat ihn ja eine Frau praktisch bezirzt und ihn dazu gebracht, sie zu heiraten. Und mit der hatte eben diesen Sohn Achille gehabt. Und die hat sich dann später aber von ihm getrennt und hat sich in Wien niedergelassen und einen anderen Mann gesucht und den Sohn aber behalten. Aber Paganini hat diesen Sohn abgöttisch geliebt. Er war damals ein kleines Kind, 3, 4 Jahre alt. Und die Frau hat dann schließlich gesagt, ja, er kann ihn haben, aber er müsse ihn ihr abkaufen. Dann hat er für eine wirklich, wirklich damals große Summe den Sohn abgekauft und ihn dann immer mitgenommen. Er hat einen Hauslehrer gehabt, ist dann später wirklich sein Betreuer geworden und der Einzige, der ihn noch verstehen konnte. Paganini mit dem Ohr an seinem Mund hat er geröchelt. Achille hat es verstanden, auch weil er seinen Vater gut kannte und dann eben weitergegeben, wie wir jetzt gerade eben gehört haben.
Woher kam diese Heiserkeit? Eher von der Syphilis oder von der Quecksilbervergiftung? Weiß man das?
Die Heiserkeit kommt von der Tuberkulose.
Ah,
Kehlkopftuberkulose. Also wenn man heute die Symptomatik sich anschaut, dann ist das eigentlich das Einzige, was in Frage kommt. Man hat noch gedacht, es könnte ja auch eine Tumorerkrankung gewesen sein, Kehlkopfkrebs zum Beispiel, die sowas auch macht. Aber Krebs macht eben, auch ein Kehlkopfkrebs macht eben nicht nur Heiserkeit. Das gibt eben Metastasierung, das zeigt sich dann auch am Körper, eben geschwollene Lymphknoten, dicker Hals, Probleme in anderen Organsystemen, die hatte er nicht. Deswegen ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass er sowas noch hatte.
Paganini war ja extrem reich, konnte sich die besten Ärzte leisten. Was war denn damals eigentlich so eine First-Class-Behandlung? Hat sich das sehr stark unterschieden von einer anderen Behandlung?
Der Hauptunterschied war wahrscheinlich, dass man überhaupt eine bekommen hat. Was waren die Therapieoptionen? Aderlass, wir haben es gerade gehört, heiße Waschungen der Unterschenkel, frische Luft, eine spezielle Diät mit der Gabel gegessen, Quecksilber, Jod, Kräutertee, das ist eigentlich.
Mehr Möglichkeiten hatte man nicht. Nee. Und dann eben Paganinis Tod. Kam da einfach Leiden zusammen oder ist nochmal was dazugekommen?
Das ist immer eine unheimlich schwierige Frage, an was dann letzten Endes ein Mensch verstirbt. Und wenn man einen Totenschein ausfüllt, dann muss man immer eine Todesursache reinschreiben. Und man kann nicht schreiben Organversagen, obwohl es das natürlich ist. Man muss schreiben, warum. Und das ist wirklich schwierig zu klären. In Paganinis Fall wahrscheinlich die langwierige Tuberkulose, die einfach geschwächt hat Schwächung führt zu Kachexie, zum also ganz starken Abgemagertsein. Er war eh immer ein magerer Typ. Das führt zu einem Nährstoffmangel und zu einem Funktionseinschränkung von Leber und Nieren, von der Muskulatur. Zu der Muskulatur gehört auch der Herzmuskel. Dann durch Minderversorgung, auch mit Elektrolyten, also mit Mineralstoffen, kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Dadurch kann es zu malignen, bösartigen Herzrhythmusstörungen kommen, wie zum Beispiel dem Kammerflimmern, an dem man verstirbt. Beigetragen hat hier sicher noch eine Organfehlfunktion durch die Überladung mit Quecksilber und mit Jod, sodass am wahrscheinlichsten eine tödliche Herzrhythmusstörung ausgelöst durch die lange Vorgeschichte mit Mangelernährung, mit mangelnder Aufnahme von Nährstoffen unter bestehender Vergiftung mit den zwei Schwermetallen dazu geführt hat.
Also eigentlich kann man sagen, dass er heute gut hätte behandelt werden können, oder? Er hatte eigentlich alles Krankheiten, die man heute mit Antibiotika gut behandeln könnte.
Absolut. Tuberkulose wäre direkt therapiert worden. Syphilis auch direkt. Syphilis-Therapie ist eine Sache von wenigen Tagen. Tuberkulose nicht, aber auch gut behandelbar. Das hätte er heute sicher überlebt.
Mhm. Er hatte auch wahrscheinlich massive Schmerzen, oder? Gibt es eigentlich irgendwelche Aufzeichnungen da von ihm?
Über Schmerzen weiß ich eigentlich nichts. Am Ende hat ihn die Schwäche gestört. Also er ist in Nizza gestorben und konnte sich kaum noch bewegen, lag nur noch auf dem Bett und hat eben seinen Sohn ins Ohr geröchelt. Aber von wirklichen Schmerzen habe ich eigentlich nie was gehört. Mhm. Er hat ja auch, also bis er eben zu schwach dafür war, auch noch konzertiert.
Und dein Fazit, Michael, als Arzt und als Konzertgeiger muss man bei Paganini die Musik und das Leben trennen, weil hören kann man ja eigentlich nichts von seinen Leiden in seiner Musik, oder was meinst du?
Er hat am Lebensende zunehmend interessante Dinge komponiert, die man heute gar nicht so kennt. Also er hat zum Beispiel komponiert ein Werk für Chororchester und Solovioline, Le Couvent de Montsaint Bernard. Also Sachen, die man sich gar nicht gedacht hätte, wenn man immer nur an schnelles, virtuoses Violinspiel denkt. Von ihm kommt auch ganz zarte Kammermusik. Als Musiker schwamm er wirklich auf einer Welle des Erfolgs, egal an welchen Ort in Europa er kam. Er hat ein volles Leben gehabt. Er hat sich sicher nicht geschont. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann unter den Vorzeichen dieser beiden Erkrankungen ist eigentlich absehbar, dass das nicht ewig gut gehen kann. Und dafür finde ich eigentlich das Alter, was er erreicht hat, 57 Jahre, ganz schön gut.